Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Quotenfrau. Eine Premiere wieder einmal, denn ich sitze über einem Kino, aber es ist kein normales Kino. Und ich habe eine wundervolle Frau gegenüber von mir, und zwar Julia Zotter. Julia Zotter ist Unternehmerin beziehungsweise Übernehmerin und das sehr, sehr bald von einem Familienbetrieb in Österreich, den ihr wahrscheinlich sehr gut kennt, nämlich Zotter Schokolade. Julia ist Sprachentalent, war 5 Jahre in Shanghai und hat dort das Schokoladentheater aufgebaut. Und ich bin schon so gespannt, was wir heute alles von ihr erfahren werden. Liebe Julia, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass du mir Zotter so näher gebracht hast bis jetzt. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Danke vielmals, Ursula. Ich freue mich auch voll. Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass du hergekommen bist zu uns ins letzte Eck der Südoststeiermark. Und ich freue mich auf was auch immer jetzt kommt. Ich lasse mich überraschen.
Das freut mich. Dann starten wir gleich rein und zwar mit One Layer Deeper. Meine Frage an dich. Was ist dein absoluter Genussmoment?
Jetzt habe ich fast erwartet, dass du mich fragst, was ist meine Lieblingsschokolade, weil die Frage kriege ich nie gestellt. Eigentlich ist mir das heute gerade wieder mal passiert. Es sind so unerwartete Dinge. Wir haben ja mehr als 600 verschiedene Schokoladen. Also ich kann auch das ganze Jahr eine andere Schokolade essen, jeden Tag, sonntags 2, und bin nach 1 Jahr und 3 Monaten immer noch nicht fertig. Also das sind auch Genussmomente. Aber wir hatten heute einen kleinen Unfall in der Produktion. Und zwar, wir haben so eine Schokolade, das ist so eine Art gebrannte Erdnüsse mit Karamell. Die heißt Erdnusskaramell. Und die ist sowieso gut. Aber da ist was mit der Karamellganache schiefgelaufen. Und die war viel zu weich. Also die war so extrem weich, dass sie ausgeronnen ist. Und die kann man natürlich so nicht weiterverarbeiten oder halt überziehen, weil diese Schokolade einfach nicht hält. Und weißt du, wie geil die war? Die wird nie wieder kommen und eigentlich muss man sich drüber ärgern, weil die Schokolade so nicht verkäuflich ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, okay, die kommt wahrscheinlich in die Restelbox oder so. Aber diese geile Karamellschicht, die war einfach so weich, dass ich Standardpede in der Früh gleich eine ganze Tafel allein gefuttert habe, was so mein Tagespensum ist. Also sowas ist ein Genussmoment. Manchmal sind es diese unerwarteten Unfälle, Vorfälle, die man auch genießen muss. Ich meine, natürlich kann man sich ärgern drüber, aber andererseits war es einfach nur super, dass man so eine Schokolade jetzt auch einmal essen kann, auch wenn sie so nie wieder kommen soll.
Oh wow. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt, mir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen und wahrscheinlich ist es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nicht anders gekommen. Also toller Einstieg in diese Folge, herzlichen Dank dafür. Und ich habe jetzt trotzdem noch eine weitere Frage für One Layer Deeper. Also wir waren ja jetzt schon bei der Schokoladen Schicht sozusagen. Ich gehe nur eine drunter. Was bedeutet Menschsein für dich?
Mein Vater hatte so einen Spruch, den ich eigentlich recht cool finde. Und zwar, die Maximierung der Menschlichkeit ist wohl der größte Gewinn. Das kann man jetzt in vielerlei Hinsichten interpretieren. Aber ich bin ja in einem Familienunternehmen aufgewachsen. Das heißt, für mich ist diese Grenze zwischen Privatleben und Firmenleben relativ fließend. Insofern habe ich aber auch das Glück gehabt, dass, jetzt muss ich fast von Familienprinzipien reden, weil ich ja damit aufgewachsen bin, ich das nicht nur privat, sondern eben auch in der Firma leben habe können. Und das ist für mich auch Menschsein, dass ich meine Überzeugungen, die ich privat habe, eben auch in meinem gesamten Leben ausleben darf. Und was Schönes, wenn man dann eben auch mal Erfolgserlebnisse hat oder mit jemandem zusammenarbeiten kann. Und das hört für mich halt nicht einfach im Professionellen auf, dass ich am Abend heimgehe und mir denke, okay, ja, der Job ist aus, sondern dass sich das einfach komplett durchzieht. Und ist natürlich nicht für jeden so, aber es ist für mich persönlich so, dass ich mich freue, dass das so ganzheitlich funktioniert. Und das ist für mich das, was für mich zählt, also eben diese Werte auch leben zu können und und nicht irgendwo einen Strich machen zu müssen. Das ist auch wahrscheinlich ein gewisser Luxus, für den man auch dankbar sein muss. Das kann nicht jeder. Aber für mich, dafür bin ich sehr dankbar.
Jetzt kommt die Frage, die ich immer stelle. Und zwar die Quote. Was sagst du? Braucht man die Quote? Braucht man es nicht? Ist sie Schnee von gestern oder Zukunftsmodell?
Ich glaube, dass eine Quote durchaus Sinn macht. Ich habe gewisse Beispiele gesehen, wo es tatsächlich viel weitergebracht hat. Das ist jetzt vielleicht ein sehr kontroverses Beispiel und ein sehr großes Beispiel. Ich habe eine Zeit lang in China gelebt. Also ich war als Austauschschülerin schon in China, als ich 16 war, bin dort in die Schule gegangen und bin dann für unser Schokotheater nach Shanghai gegangen. Und Shanghai ist die Wirtschaftsmetropole von China. Meine Geschäftspartnerin, die Amy, ist eine Wahnsinns-Powerfrau, die aus einer Familie kommt aus Powerfrauen und die ein bisschen so dieses chinesische Klischee, kann man gar nicht so sagen, aber das ist vielleicht alte chinesische patriarchische Klischee widerspricht, und das ist ihre ganze Familie schon in ihrer Einstellung. Und was ich dort erlebt habe, China mit all seinen Kontroversen und all seinen, Widersprüchen und Herausforderungen und genug Problemen, hatte zum Beispiel die Ein-Kind-Politik. Die ist jetzt nicht mehr relevant, aber die war sehr, sehr lange relevant. Unter anderem auch zu der Zeit, als die Amy aufgewachsen ist. Ihre Familie ist da vielleicht ein bisschen anders, aber prinzipiell China als sehr patriarchalische Gesellschaft war es immer schon, ist sehr konservativ gewesen, war nie eine Demokratie, hätte eigentlich für Frauen kaum Chancen geboten. Außer, oder seit es die Ein-Kind-Politik gibt, ist es im Prinzip wie eine Quote eingeführt worden. Und das ist vielleicht ein sehr extremes Beispiel, und hat zu genug Problemen geführt. Aber gleichzeitig war ein Effekt davon, dass wenn man nur ein Kind hatte, und dieses eine Kind war nun mal ein Mädel, dass für die Chancen von diesem Mädchen, von dieser Frau auch gekämpft worden ist. Weil die Eltern natürlich wollten, dass sie genauso Chancen hat, dass sie genauso eine gute Ausbildung hat. Und heutzutage in Shanghai und in vielen Bereichen von China gibt es wesentlich mehr Frauen im beruflichen Manager-Ebenen, in beruflichen, Positionen von Macht, als es bei uns jetzt im Vergleich geben würde. Shanghai ist da vielleicht speziell auch als Stadt, weil es eben so eine Wirtschaftsmetropole ist, weil hier vielleicht auch kulturelle Neigungen oder Gepflogenheiten nicht ganz so durchgehen. Aber es ist für mich schon ein Beispiel dafür, wenn man die Chancen gibt, dann eben durch diese Art von Quote, dass es dann durchaus auch funktionieren kann. Und seither in Shanghai gibt's sehr viel Gleichberechtigung. Natürlich immer noch die Doppelbelastung für Frauen, das wird sich auch nicht so schnell kulturell wegdenken lassen, aber es ist viel, viel besser geworden. Und das hat mich ein bisschen davon überzeugt, dass eine Quote vielleicht nicht für ewig und alle Zeit, aber nur so lange, bis die Chancen wirklich gleich gemacht sind, durchaus sinnvoll sein kann.
Mir sind jetzt gerade 1000 Fragen aufgepoppt im Kopf.
Entschuldigung.
Alles gut. Ich versuche es jetzt ein bisschen strukturell anzugehen. Meine Frage zuerst ist, du hast gesagt, du warst bereits als Schülerin, Austauschschülerin in China. Was hat dich da fasziniert? Also wie alt warst du da und warum war dann die Faszination, ich gehe nicht irgendwie nach Holland, sondern nach China?
Ich habe das gar nicht so geplant gehabt. Also ich war 16, war im Gymnasium in Glasdorf und dort hat es ein Plakat gegeben von einer freiwilligen Organisation, AFS. Und die haben angeboten, dass man Schüleraustausch machen kann. Und ich wollte eigentlich, hat es mich immer schon gejuckt, dass ich mal woanders hinkomme und einfach eine andere Kultur kennenlernen kann. Und habe mir damals gedacht, ja, gehst du ein halbes Jahr nach Australien. Habe auch meine Eltern überzeugt, hat super funktioniert. Und da gab es so ein Auswahlwochenende mit Freiwilligen von denen, also ein Camp. Und dort bin ich hingefahren. Aber als Zotter ist man immer die Letzte auf jeder Liste oder so ziemlich die Letzte. Und Ich war auch die Letzte an dem großen runden Tisch, wo sie alle gefragt haben, wo sie denn hinwollen. Und bis ich dran war, hat die gefühlte Hälfte von der versammelten Gruppe schon gesagt, sie wollen ein halbes Jahr nach Australien. Und dann haben wir gedacht, oder, wenn ich da jetzt auch noch hin will, dann bicke ich erst wieder unter der gleichen Gruppe von Leuten, wo ich eigentlich was Neues kennenlernen will. Ich meine, Australien ist groß, wahrscheinlich wäre es eh nicht passiert, aber trotzdem. Und habe damals gesagt, ja, ich weiß jetzt noch nicht genau, wo ich hin will. Und während diesem Wochenende habe ich viel mit den Freiwilligen gesprochen und naja, wenn man wohin fährt, es ist eigentlich egal, ob du die Sprache, ob dir die geläufig ist oder ob sie neu ist, das ist überhaupt kein Problem, aber es macht erst richtig Spaß, wenn man ein Jahr unterwegs ist, weil nach einem halben Jahr hat man Freunde, man gewöhnt sich an seine Familie, man hat seine Tagesabläufe, man versteht die Sprache und dann erst heimfahren ist halt doch schwierig. Und so habe ich mir gedacht, na dann fast halt ein Jahr. Und die ganzen coolen Länder waren sowieso nur für ein Jahr. Also Lateinamerika, viele verschiedene Länder, Thailand, Japan, China. Und China hat mich irgendwie auf der Liste so, ich weiß nicht, irgendwie angesprochen. Ich habe nichts darüber gewusst. Also das Land des großen roten Sterns und Kung-Fu-Filme vielleicht. War auch eine Warteliste, weil es das erste Mal war, dass Österreicher dorthin gefahren sind. Und ich habe mich einfach auf gut Glück auf die Warteliste setzen lassen, weil ich mir gedacht habe, ja, was soll passieren, sie nehmen mich eh nicht. Und China war einfach irgendwie, ja. Eigentlich habe ich erwartet, dass ich nach Ecuador oder Peru gehen kann, was mein Zweit- und Drittwahl war. Als mich meine Eltern dann abgeholt haben, haben sie gefragt, ja, wie ist halbes Jahr Australien? Hast dich angemeldet? Hast die Papiersachen schon? Und ich so, naja, ich eigentlich ein Jahr China. Da waren sie zuerst einmal ein bisschen sprachlos, aber es hat sich dann alles gegeben und es ist auch ein Platz auf der Warteliste frei, also die tatsächliche Teilnehmerliste frei geworden und so bin ich dann nach China, eigentlich ohne groß drüber nachzudenken und so bin ich ins Flugzeug eingestiegen und war halt dann dort. Meine Gastfamilie hat überhaupt kein Englisch gesprochen, schon gar kein Deutsch. Ich war in Zentralchina, in Xi'an, dort wo die Terrakotta-Armee ist. Naja, und so fängt man halt an. Also Kulturschock hat man eh überall. Ich habe auch Freunde gehabt, die waren in den USA und eine Freundin, die war in einem Trailerpark mit einem Hausschwein und die war total glücklich dort, weil sie hat dort eine Familie gefunden, die einfach total lieb waren. Und bei mir war es genauso. Meine Gastfamilie hat mich aufgenommen, weil ich damals der einzig legale Weg war, noch eine Tochter zu haben. Und so haben sie mich auch von Anfang an behandelt. Die waren richtig eifersüchtig, als meine Eltern dann einmal zu Besuch gekommen sind und ich zu denen auch Mama und Papa gesagt habe. Also das war meine Erfahrung in China und das hat sich einfach so ergeben. Also es war kein Plan, es war kein Masterplan, um nachher wieder nach China zu gehen oder weil China ja so eine Wirtschaftsmacht ist. Oder es hat sich einfach so ergeben.
Spannend, wie das Leben manchmal so Wege bereithält. Wie bist du dann danach noch einmal darauf gekommen, dass du sagst, hey, jetzt nur mal gescheit, 5 Jahre Shanghai und jetzt bauen wir was auf? Weil ich denke trotzdem, es ist was anderes, wenn du einfach dahin fährst und sagst, okay, du schaust jetzt was Neues an oder du fährst dahin mit auch dem Ziel, etwas aufzubauen beziehungsweise auch geschäftlich dort Fuß zu fassen.
Ja, das war schon wieder was ganz anderes, aber auch das war nie geplant. Also schon, dass wir ein Schokoladentheater aufbauen. Eigentlich war das ursprünglich mit einem österreichischen Geschäftspartner geplant, der auch dort lebt. Das hat aber nicht funktioniert. Und für, ach, wieso sind wir überhaupt nach Shanghai gegangen? Jeder, die vielleicht schon einmal bei uns im Schokotheater war, werden vielleicht gesehen haben, dass wir relativ komplex sind als Marke. Bio, fair, komische Geschmäcker, schauen nicht aus wie Schokolade, überall die Kunst drauf, schwer zum Erklären. Das ist einerseits unsere größte Stärke, aber auch unsere größte Schwäche, wenn es darum geht, in einen neuen Markt einzutreten. Und damals haben wir uns gedacht, naja gut, das Schokotheater ist unser Weg, das zu erklären. Also zuerst die Education sozusagen oder das Edutainment und danach Schoko verkaufen. Und so haben wir uns gedacht, probieren wir mal einen neuen Markt. Und weil ich mich schon mit China auch wohlgefühlt habe. Es gab ja damals oder gibt jetzt auch nicht so viele Dinge, die man ausprobieren kann, wenn man was ganz was anderes will. Es gibt die USA, die aber schon selber auch sehr gut Schokolade haben, oder China, die überhaupt keine Schokolade haben und wo wir halt wirklich die ersten waren, die mit biofairen Qualität tatsächlich aufgetaucht sind und eben dem Edutainment. Und eigentlich wollte ich das nur schnell, wie man halt so schnell was macht und halt ein bisschen ungeplant, drüben das Schokotheater aufbauen und dann so weit bekommen, dass unser damaliger Geschäftspartner das auch weiterführen kann. Aber das hat, wir sind keine Firma, die leicht mit Geschäftspartnern arbeiten kann, weil wir halt sehr prinzipientreu sind und halt unseren eigenen Weg gehen. Und ich glaube, man merkt bei uns und an unserer Marke, dass wir nicht unbedingt immer alles sehr strategisch machen, sondern so, wie es halt gerade passt. Und so hat sich dann ergeben, also ich bin mit 25 rüber, das war meine erste Baustelle, dass ich dann gesagt habe, na gut, dann übernehme ich es halt und mach weiter und baue das auf. Und meine chinesische Geschäftspartnerin, sie und noch ein österreichischer Geschäftspartner, also das waren zu zweit, wir haben das dann zu dritt gemacht. Und eigentlich wollte ich nur ein Jahr drüben bleiben, um das halt aufzubauen und aufzusperren und dann immer wieder zu kommen. Dann sind da 2 Jahre draus geworden und 3. Und nach 5 hat sich's dann, war es dann so eingespielt, unser Team so stabil, dass ich halt auch angefangen habe, wieder mehr zwischen Österreich und China hin und her zu pendeln und mehr Zeit wieder hier zu verbringen in Österreich. Naja, und dann ist Corona gekommen. Und damit war dann der komplette Schnitt da. Also das war nicht so geplant, war nicht so erhofft von mir natürlich. Und plötzlich musste das Team in Shanghai ohne mich auskommen. Die sind eh super ausgekommen. Also ich bin ein bisschen stolz und traurig drüber, weil einerseits brauchen sie mich nicht so, wie ich gedacht habe, dass sie mich brauchen. Andererseits bin ich voll happy, dass sie es so schaffen. Und meine Geschäftspartnerin, die Emi, führt es eben auch wie ein Familienunternehmen. Und mit genau den gleichen Werten, die ich eigentlich auch gerne da drüben habe. Also da ist einfach ein Vertrauen da. Aber ich glaube, das musste ich auch auf die harte Tour lernen sozusagen, weil ich habe halt dazu tendiert, alles zu mikromanagen, alles kontrollieren zu wollen, weil natürlich löst man selber die Probleme am allerbesten, aber gleichzeitig wirst du auch zum Flaschenhals, an dem dann alles hängen bleibt oder wegen dem alles hängen bleibt. Und einfach einmal loszulassen und die Leute Fehler machen zu lassen und ihren eigenen Weg zu finden und ihnen das Selbstvertrauen zu geben, hier, dass sie das ja machen können, das ist gar nicht so einfach.
Wie hast du das für dich gelöst? Also wie hast du es geschafft, dann dieses Mikromanagement abzugeben, oder war das wirklich Corona?
Das war Corona.
Okay.
Also freiwillig hätte ich mir schwerer getan. Also natürlich immer mehr hin und her, aber während ich dann halt in Österreich war, habe ich mir trotzdem immer Sorgen gemacht. Und bei jedem kleinen Problem, auch technischen Problem, habe ich mir gleich gedacht, wie werde ich das jetzt wieder lösen und wie kann ich das von fern machen und wie kann ich das ihnen erklären? Und eigentlich haben sie es eh selber auch geschafft. Also, aber das muss man halt erst lernen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das früh in meiner Unternehmerkarriere lernen durfte. Weil wenn man es nicht machen muss, dann ist es oft erst gegen Ende der Unternehmerkarriere so, wenn man dann einmal was abgeben muss. Oder wenn man, keine Ahnung, mit dem Arbeitspensum nicht mehr zurechtkommt und dann auch was abgeben muss. Oft rennt man ja vorher gegen eine Wand, bevor man das tut.
Lass uns jetzt, du hast schon gesagt, Sotter ist jetzt nicht so leicht zu erklären. In deinen Worten, was ist Sotter und was macht euch aus?
Also, der Name allein, glaube ich, sollte schon mal darstellen, dass wir ein Familienunternehmen sind, weil Sotter ist jetzt einfach ein Name. Auf Holländisch heißt Sotter oder so in die Richtung, sogar verrückt. Also würde auch gut zu uns passen, ne? Also ein toller Zufall. Wir sind natürlich ein Schokounternehmen, aber was uns wirklich ausmacht, ist, glaube ich, dass wir fast wie ein Schokoversum gegründet haben. Das heißt, wir haben nicht nur ganz, ganz viele verschiedene Sorten, sondern bei uns ist der Anfang vom Produkt eigentlich genauso wichtig wie das Ende vom Produkt, also beim Essen. Es soll schon gut schmecken und es soll ein bisschen was Schräges dabei sein oder etwas, wo man vielleicht etwas über sich selbst und seine Vorurteile lernen kann. Aber gleichzeitig arbeiten wir ja auch mit unseren Kakaobauern zusammen, wo die Schokolade ja anfängt. Und es ist einfach dieser Kreislauf, den wir da geschaffen haben. Das macht es vielleicht nicht einfacher zum Erklären, aber Sotter Schoko für mich ist eine Social Enterprise. Und für uns ist es eben wichtig, dass das Ganze ja, einen Kreislauf darstellt. Das Zotter-Schokoversum sozusagen, wenn das jetzt nicht größenwahnsinnig klingt.
Gar nicht, gar nicht. Du hast jetzt gerade gesagt, und das hat mich sehr beeindruckt, wir können durch Zotter etwas über unsere eigenen Vorurteile lernen. Wie meinst du das?
Ich habe zwei gute Beispiele dafür. Also Österreich ist eine Dessertnation. Also ich glaube, wir haben alle von uns die Einstellung, dass österreichische Desserts zu den besten der Welt gehören. Und wir kennen uns ja aus und wir lieben ja Süßspeisen. Und in der Schokowelt war das auch immer relativ konservativ. Was geht mit Schokolade und was geht auf keinen Fall? Und ganz am Anfang in unserer Schokokarriere hatten wir eine Käseschokolade. Fontina-Käse war das damals, heute ist es Bergkäse. Und das hat schon für ziemlich Furore gesorgt, obwohl man eigentlich Schokolade auch auf Käseboards findet. So als, oder wie zum Beispiel den Quittenkäse oder Marmelade. So, das haben wir noch einigermaßen gut rübergebracht. Im Jahr darauf ist eine Schokolade gekommen, die Grammelnussen. Und für Österreicher, die werden wahrscheinlich wissen, was Grammeln sind, oder? Und es ist jetzt nicht unbedingt das allererste, was man mit Schokolade assoziieren wird. Und wir haben diese Schokolade rausgebracht und naja, nona, war die Rückmeldung dazu eher, naja, geschockt negativ. Also, Maja macht das ja nur für die Aufmerksamkeit und das ist ja fast blasphemisch, was ihr da macht und das kann ja gar nicht gut sein und grauslich und wäh und sowieso. Gut, jetzt haben wir die Schokolade aber gehabt und lustigerweise haben wir die Schokolade in Süddeutschland auch verkauft. Also, wir haben ja damals nicht viele Wiederverkäufer gehabt, aber ein paar haben es bestellt. Und dort ist das gegangen wie die warmen Semmeln. Und wir haben uns erst gedacht, naja, vielleicht müssen wir die Schoko selber essen. So viel haben wir eh nicht gehabt davon. Aber dort ist das gut gegangen. Und wir haben uns immer gedacht, warum mögen das die Deutschen und die Österreicher nicht? Weil, ich meine, wir als Österreicher, als die, naja, Gourmet-Nachbarn sozusagen, man stellt sich ja doch ein bisschen vor, dass bei uns das Essen besser ist als bei den deutschen Nachbarn. Und sorry für alle, die da jetzt zuhören, aber ein bisschen Minderwertigkeitskomplex müssen wir schon ausspielen. Und wir haben erst nach einem halben Jahr herausgefunden, warum die Schokolade in Deutschland so gut geht. Nämlich, weil keiner eine Ahnung hat, was Grammeln sind. Die haben bei Grammelnussen nur Nüsse verstanden und haben sich gedacht, ja, vielleicht lieber österreichische Nuss. Und Nüsse und Schokolade mögen wir ja, weil das geht ja und das ist super klassisch. Und sie schmeckt auch nussig. Aber dass das Schweinsgrammeln sind oder Grieben, wie man in Deutschland sagt, daran hat niemand gedacht. Und wenn wir es dann übersetzt haben, siehe da, haben wir die gleiche Reaktion gehabt wie in Österreich. Mhm. Wir haben also gelernt, man darf dem Kunden nicht vertrauen. Mhm. Die wissen gar nicht, was gut ist. Weil wenn sie es nicht wissen, dann mögen sie es. Also diese Vorurteile, die man auch über Geschmäcker hat, die sind gar nicht so leicht zum Überkommen, genauso wie andere Vorurteile, die man natürlich über Menschengruppen oder sonst was haben kann. Oft ist es so, wenn man dann jemanden wirklich kennenlernt, dass man ja diese Vorurteile gar nicht mehr so bestätigen kann. Man muss nur mal so weit sein und manchmal muss man zu seinem Glück halt gezwungen werden. Ich keine Ahnung, damals war noch keine Social-Media-Zeit, also wie viele Veganer, Leute der religiösen Überzeugung wir damals in die Hölle befördert haben, die einfach kein Schwein essen hätten sollen. Gut, ist halt passiert. Hat uns aber gezeigt, eigentlich ist der Weg nicht Schokoladen zu machen, die verständlich sind, sondern Schokoladen, die auch überraschend sind. Und so ist da die Idee auch zum Schokotheater eigentlich gekommen. Mhm. Möglichst irgendeinen Weg finden, dass die Leute angstfrei was probieren können und so vielleicht eine neue Lieblingsschokolade entdecken, die sie gar nicht erwartet hätten. Weil es ist ja oft so, wenn wir Erwartungshaltungen erfüllen, dann ist das schön und das ist dann bequem und angenehm, aber kann ich mich wirklich daran erinnern, wenn es eh so ist, wie ich mir das erwartet habe, dann ist es Comfort, aber nicht Experience sozusagen. Und das möchte man schon mit den Schokoladen haben, dass vielleicht auch ein neuer Geschmack wie die Grammelnussen zur neuen Lieblingsschokolade oder zumindest zum überraschenden Genuss wird und nicht immer nur das erwartbare, ah ja, hab eh gewusst, dass das gut ist. Weil das Leben ist dann mau. Mhm. Also, und ich glaube, das ist auch gut für Leute, auch mal schlechte Erfahrungen zu machen. Wenn was nicht schmeckt, dann kann ich mir zumindest überlegen, warum hat mir das jetzt nicht geschmeckt? Brauche ich vielleicht auch nicht wieder. Und eine ähnliche Erfahrung hatten wir mit einer zweiten Schokolade. Das war die Rosa Kokos mit Fischgummi. Also da ist ein Forellenmarshmallow drinnen. Auch das, ich meine, wir sind hier, es ist ein Soundformat, aber dein Gesichtsausdruck und vielleicht auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen, vielleicht ein bisschen Fragezeichen. Es ist eine Schokolade, die an Teiggerichten orientiert ist, also gedämpfter Fisch mit Kokosnuss und vielleicht was Fruchtigem. Klingt ja nicht so schlecht. Die Kombination mit Schokolade macht's aus, die ein bisschen schräg ist. In Österreich haben wir diese Schokolade überhaupt nicht verkauft. In China habe ich das Experiment gemacht, dass mich Leute gefragt haben, na, was ist eure speziellste Schokolade? What's your most special chocolate? Und da habe ich einen Ausweg gehabt, weil speziell ist die Schokolade schon. Verkauft hat sie sich nicht gut, aber speziell war sie. Also gelogen habe ich nicht, indem ich dann gesagt habe, ja, die Fischschokolade ist definitiv die speziellste Schokolade, die wir in Österreich haben. Und die Leute haben es probiert, haben gesagt, wow, cool. Also verkauft habe ich sie niemandem, der sie nicht vorher probiert hat. Aber die Leute sind offen darauf zugegangen, vor allem weil man in China auch die Schokokultur nicht hat, um zu wissen, dass Schokolade und Fisch eigentlich gar nicht zusammengehen, wie man das halt so denken könnte. Und siehe da, es war unsere bestverkaufte Schokolade für die Zeit, wo ich das wirklich durchgezogen habe. Also wieder, es gibt da keine Grenzen, es gibt nur die Vorteile, die man halt überkommen muss. Und dafür haben wir dann auch den Ideenfriedhof bei uns gegründet, der ist im S-Bahn-Tiergarten. Dort sind halt all die Ideen zu Grabe getragen, die nicht die richtige Zeit hatten, aber die vielleicht wieder mal kommen.
Und was ist da, wo blutet dir da am meisten das Herz? Welches Produkt liegt dort, wo du sagst, ach Gott, das wäre so cool, aber wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir dieses Gesellschaft zusammenbringen?
es gibt ganz viele verschiedene, die dort unten liegen. Ich glaube, es ist eine, die sogar noch lebt, wo ich mir momentan am schwersten tue, weil sie wahrscheinlich irgendwann im Friedhof landen könnte. Das ist unsere Algenkaramell mit Ananas. Das ist unsere definitiv schlecht verkaufteste Schokolade, aber sicher eine unserer spannendsten, weil sie eben einen Geschmacksbogen hat, der einen von röstig karamellig über fruchtig und dann eben auch so leichtes Salz, Meeresnoten bringt. Und das ist eine super spannende Schokolade, wie ein Theaterstück, die hat Akte. Also die fängt ganz anders an, als wie sie aufhört, aber verstehen tut sie keiner und Angst haben tut jeder davor. Und ich glaube, das ist dieses Grundthema, das sich auch im Ideenfriedhof durchzieht, dass es einfach Schokoladen gibt, die noch nicht verstanden sind. Zum Beispiel einer, die Käferbohnen mit konfierten Zwiebeln, die liegt am Friedhof. Das war mal die Burgtheater-Schokolade. Das ist direkt, also vom Burgtheater-Team verkostet worden in einer Blindverkostung. Die haben viele verschiedene Schokoladen gehabt, die haben sich die ausgesucht. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, Blindverkostung, es war die Käferbohnen-Schokolade, die ihr wollt. Und die waren tatsächlich so konsequent, dass sie sie dann auch genommen haben, aber verkauft hat sie sich überhaupt nicht. Obwohl sie in einer Blindverkostung als die beste Schokolade rausgekommen ist. Also auch bei der, finde ich, da blutet einem das Herz, weil wenn sie in einer Blindverkostung gut ankommt, dann heißt das ja was. Mhm. Aber wenn sie es trotzdem nicht schafft, naja.
Also für alle da draußen, der Aufruf jetzt Zotterschokolade,
Algenkaramell mit Ananas.
Algenkaramell mit Ananas kaufen, damit die da nicht hinkommt, bitte. Lass uns jetzt noch einmal ganz kurz zurückkommen. Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, jetzt die Werte. Werte von Zotter, deine Werte. Welche Werte brauchen wir denn oder welche Werte brauchen wir in der Gesellschaft, damit wir diese herausfordernden Zeiten, vor die wir jetzt stehen, auch gut lösen und meistern können?
Ich glaube, dass die allermeisten von uns den Grundstock dafür sowieso haben. Was, finde ich, ein bisschen fehlt, ist, dass ich selber für was einstehen kann mit mir als Person. Also ich meine, wir tun uns als Marke da natürlich jetzt leichter, weil wir sehr personifiziert sind. Aber ich denke durchaus, dass das ein bisschen fehlt, dass man ein bisschen mehr dieses Menschliche rüberbringen kann und dass es nicht so, ach, anonym oder halt egal, was ich mache, ich kann eh nichts ändern, diese Einstellung ist, weil die allermeisten von uns wollen eigentlich das Beste für ihre Familie, wollen das Beste für sich, ihre Freunde, ihre Umgebung. Und ich denke, wenn man sich dessen bewusst wird, dann ist man vielleicht wieder auch ein bisschen besser bei Veränderungen, dass man sich ein bisschen mehr auch auf die Gesellschaft verlassen kann, sozusagen. Weil wir haben jetzt doch ein bisschen, doch eine gewisse Trennung in der Gesellschaft, sehr viele verschiedene Ansichten. Es geht halt wieder mal ein bisschen hoch her mit Diskussionen, wer recht hat und wer nicht und wer nicht alles ein Depp ist, sozusagen. Okay, ja, aber ich glaube, wir müssen mehr wieder dazu kommen, dass man miteinander gut reden kann und nicht sich jetzt alles gleich auf die Palme bringen lässt.
Wie macht sie das bei Zotter? Ihr habt 230 Mitarbeitende. Wie macht sie das?
Ha, also bei uns ist definitiv von allen Pfaden des Lebens jemand da. Ich glaube, dass wir sind sehr flach organisiert. Also bei uns gibt's wenig Anonymität. Die Teams sind, auch wenn 230 sich noch viel anhört, doch relativ klein, weil halt wir haben viele verschiedene Dinge, die wir abdecken. Und da arbeiten die Leute einfach sehr eng miteinander. Es geht nicht immer gut. Also bei uns streiten sich die Leute auch. Und wenn die Fetzen fliegen, ja, bist du narrisch, dann fliegen sie halt. Gut, dann muss man sich halt zusammensetzen und drüber reden. Aber prinzipiell dadurch, dass es so flach organisiert ist, haben die Leute auch mehr Selbstverantwortung. Und da, wenn man mal das Gefühl hat, dass man wo auch aktiv mitwirken kann, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Verantwortung und kann vielleicht auch etwas auch auf eine, naja, wenn mir jetzt kein besseres Wort einfällt, auf eine professionellere Art auch handeln.
Wie ist es bei dir gewesen? Du bist ja, wir haben schon gesprochen, Familienbetrieb, das heißt, dein Vater hat Zotter Schokoladen aufgebaut mit deiner Mama. Da ist ja sehr, sehr viel passiert jetzt mittlerweile. Aber war es von vornherein klar, dass du einmal übernehmen möchtest? Und wenn ja, was glaubst du, brauchst du jetzt als Unternehmerin, um den nächsten Schritt zu machen oder da weiterzugehen oder nachhaltig zu wirtschaften?
Naja, also ich bin ein 87er Jahrgang. Unsere Firma.
Bester Jahrgang.
Auch, ja. Unsere Firma ist auch im 87er Jahr gegründet worden, und zwar als Konditorei. Also damals waren meine Eltern noch sehr jung. Mein Bruder ist 11 Monate jünger als ich, also wir sind eh fast wie, sind eigentlich katholische Zwillinge, nennt man das, glaube ich. Wir sind mit der Firma aufgewachsen. Und zwar durch alle Höhen und Tiefen. Also zuerst die Konditorei, meine Eltern haben 7 Tage die Woche gearbeitet. Es ist lange gut gegangen, einige Jahre. Wir hatten dann einen Konkurs. Da ist dann, naja, alles wieder geschrumpft und hatten wir nur mehr eine Konditorei, immer noch genauso viel Arbeit. Natürlich, ich meine, das merkt man auch als Kind, doch ziemliche Existenzängste, würde ich jetzt einmal sagen. Ein Konkurs ist jetzt nicht etwas, was man so auf die leichte Schulter nehmen kann. Hat uns aber die Möglichkeit gegeben, die Schokolade zu entwickeln. Einfach wieder die Zeit und den Headspace. Und so hat sich die Schoko entwickelt. Zuerst der Schokomanufaktur und dann natürlich Pinto Bar und so weiter. Und mein Bruder und ich, oder ich rede jetzt einmal von meiner Perspektive, wir sind da mit aufgewachsen. Und für uns war das eigentlich immer schon das ganze Leben. Wir haben ja nichts anderes gekannt. Und man kann sich das vorstellen wie auch ein guter Handwerksbetrieb. Also ob man jetzt mit Passion Schokolade oder Konditor ist oder Tischler oder Koch oder was auch immer man gerne macht, ist, würde ich jetzt vergleichbar sagen. Also für mich war das einfach mein Leben und natürlich habe ich mir überlegt, ach, was könnte ich sonst noch machen? Ich habe, ich meine, meine Schulkollegen hatten immer für mich damals auch so ein bisschen den Luxus, dass sie das Leben offen hatten, also wie die weiße Tafel. Und für mich war der Hintergrund eben immer, ja, auch Schokounternehmen. Bis ich 15 Jahre alt war, habe ich mir eigentlich auch gedacht, ich könnte auch Astronautin werden. Also ja, man griff zu den Sternen. Aber eigentlich habe ich mir das tatsächlich irgendwie auch vorgenommen, dass ich versuche, in diese Richtung zu gehen. Meine Eltern haben das eigentlich auch unterstützt und gesagt, ja, wenn das für dich passt, dann mach. Also es war sicher auch ein Element, das wichtig war, dass man nicht muss, dass man den Druck nicht hat, okay, auch wenn ich jetzt nicht will, ich darf gar nicht über was anderes nachdenken. Ich denke, eine Entscheidung, die man für seine Zukunft trifft, sollte freiwillig passieren, weil wenn man es unter Druck macht, dann wird man sich immer fragen, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Und bei mir ist die Wende dann gekommen, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, erste Priorität ist doch Schokolade, als wir rein bio und fair geworden sind. Weil damit sind wir weg von einem reinen Handwerksunternehmen hin zu einem Unternehmen, das sich seine Wurzeln noch anschaut. Das eben zum Beispiel mit Kakaobauern in Lateinamerika zusammenarbeitet, das sich um Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft kümmert oder sich dafür interessiert. Und damit öffnet man natürlich ganze Welten sozusagen. Und du kannst ja immer weitergehen, du kannst ja immer noch mehr ins Detail gehen. Also es waren diese zwischenmenschlichen Beziehungen, Es war das Gefühl, dass man was verändern kann auf sozialer Ebene und eben auch auf Umweltschutzebene. Dieses Werden zu einer Social Enterprise, das es für mich dann verändert hat. Weil, ich meine, was für ein cooleres, genialeres Unternehmen kann man haben, als wenn man weiß, okay, man hat wirklich in jede Richtung irgendwo, man kann einen Impact haben. Und damit war für mich das versiegelt, dass ich das machen möchte. Und ziemlich ähnlich ist es für meinen Bruder, ziemlich ähnlich schaut es für meine Schwester aus. Aber das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich weitermachen. Und als Familienunternehmen, wir haben schon immer sehr eng zusammengearbeitet. Also wenn meine Eltern nicht da waren, da waren mein Bruder und ich auch 15, waren wir halt diejenigen, die dann um gewisse Entscheidungen gefragt worden sind. Also das war immer ein bisschen sehr fließend sozusagen. Insofern haben wir auch schon sehr, sehr lange sehr viel gestalterische Möglichkeiten im Unternehmen. Das heißt, alles, was ich verändern möchte, kann ich verändern. Natürlich ist es immer auch eine Familienentscheidung, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich darauf warten muss, dass meine Eltern in Pension gehen, damit ich endlich die Dinge machen kann, die ich schon immer machen wollte. Und das ist auch angenehm, weil so können wir gut zusammenarbeiten. Und in der Hinsicht denke ich auch, ist es eine sehr nachhaltige Ausrichtung fürs Unternehmen, dass man jetzt nicht die Richtung wechselt, nur weil, also Richtung wechselt, aber halt was ganz anderes umgraben muss oder neu beginnen, sondern dass es so weitergeht in die Richtung, mehr geht immer. Also nachhaltiger zu werden. Wir sind noch nicht CO2-neutral. Wir wollen es werden und wir können es auch schaffen. Es dauert halt noch ein bisschen. Es gibt da ein paar Dinge, wo man sagt, okay, da kann ich mir noch lang herumspielen. Und wir haben bisher 2000 verschiedene Schokorezepte gehabt und es gibt noch 2000 mehr, die man machen kann. Also es ist ja wirklich so, dass man noch ganz viel machen kann und gestalten kann.
Liebe Julia, wir sind hier schon am Ende unserer Folge angelangt. Und meine Frage am Ende sind immer so Blitzlichter. Das heißt, ich stell dir kurze Fragen und bitte um kurze Antworten.
Kurz, das, ja, genau.
Und zwar habe ich immer eine Frage aufgeschrieben. Wenn Erfolg eine Zotterschokolade wäre, welcher Geschmack wäre da drinnen? Also was ist die Zutat von Erfolg?
Ich glaube, um bei einem Beispiel von vorhin zu bleiben, das muss ich dann auch nicht mehr lange erklären, die Grammelnussen. Etwas, das ein geniales Produkt ist, wo eine Idee, eine Innovation dahinter ist, aber die auch so überzeugen kann, dass es eben funktioniert. Also es hilft für Erfolg selbst. Tolle Ideen sind wichtig, aber sie muss auch verständlich sein und man muss sie auch weiterbringen. Also sie muss ja auch tatsächlich am Markt überleben können. Und da wäre es zum Beispiel die Grammelnussenschokolade, die sowas darstellt. Heutzutage würde ich vielleicht eine veganere Version davon auch ausprobieren, aber bleiben wir mal bei der Grammelnussen.
Was sind deine drei größten Stärken?
Interessant, ja, sowas stellt man, die Frage stellt man sich nicht, weil ich muss nie ein Bewerbungsgespräch machen. Ich glaube, ich komme gut mit Chaos zurecht. Das heißt, der Ameisenhaufen, der wir da sind als Unternehmen mit den ganz vielen verschiedenen Richtungen, ich fühle mich wohl darin. Ich kann mich schnell in Dinge hineinversetzen, insofern ich fühle mich mit dieser Unplanbarkeit Bauchentscheidungen sehr wohl.
Mhm.
Ich freue mich, wenn mein Team, unsere einzelnen Kollegen und Kolleginnen ihren Job ausführen können und gut machen können und dafür Verantwortung haben. Also das war nicht immer meine Stärke, aber ich glaube, mittlerweile bin ich besser darin, Verantwortung auch zu übergeben, damit Leute ihr Ding machen können. Das freut mich. Das ist eine acquired strength, würde ich einmal sagen. Und das dritte ist, was fällt mir dazu jetzt noch ein? Ich bin ein begeisterungsgetriebener Mensch und ich lasse mich schnell begeistern. Ich begeistere gerne. Also ich hoffe, dass ich diese Energie gut rüberbringen kann, weil das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, die ich als Führungsperson brauche. Ich muss nicht alles selber am besten können, aber es sollte so sein, dass Leute eine Freude haben damit. Also wenn wir jetzt einmal bei professionellen Stärken bleiben.
Das sollten wir von China lernen.
Wenn wir bei den Quoten bleiben zum Beispiel, es macht ab und zu Sinn, auch wenn es nicht angenehm ist, für eine gewisse Zeit gewisse Regelungen durchzusetzen. Wenn am Ende eine Gesellschaft steht, so wie wir sagen, wir möchten sie haben. Also wenn zum Beispiel mehr Frauen in einer Führungsebene sein sollen, dann muss ich für eine gewisse Zeit Frauen in einer Führungsebene haben. Und danach kann jeder, es muss immer Talente basiert sein, aber man muss auch einmal ein even playing field machen sozusagen. Also ich glaube nicht, dass China das absichtlich gemacht hat, aber ich finde, es ist ein gutes Lehrbeispiel.
Jetzt bin ich ein bisschen ungut. Was macht SOTA dafür?
Naja, also bei uns, wir sind eigentlich ein sehr damengetriebenes Unternehmen. Wir haben mehr Frauen bei uns im Unternehmen als Männer. Die nächste Führungsebene ist auch eine Frau. Also
SOTA ist ja für mich Kreativität pur. Und ich weiß, du bist aber der Produktentwicklung dabei, aber wo ziehst du diese Kreativität her? Oder wie schaffst du es, kreativ zu sein? Braucht es da eine Umgebung oder ist es Musik oder gibt es ein Ritual?
Schrägerweise, wenn ich sehr viel Schokolade gegessen habe und das mit Kaffee kombiniere, also Koffein und Zucker, ist bei mir ein Booster. Und das ist, ich meine, das werden vielleicht eher die Mädels in der Runde verstehen. Bei mir ist es zyklusabhängig auch. Also es gibt einfach Tage, da will ich gar nicht groß über irgendwas kreativ nachdenken, und andere Tage, da könnte ich den ganzen Tag herumrennen und werde nicht müde, dass ich irgendwelche neuen Ideen habe, und manchmal passt das einfach gerade perfekt zusammen.
Wie gehst du mit Selbstzweifel um?
Wir haben, dadurch, dass wir sehr flach organisiert sind und ein sehr eng gestricktes Familienunternehmen, ist das eigentlich relativ offen. Also wenn ich mir irgendwo nicht sicher bin, dann reden wir einfach drüber. Und das ist auch das Angenehme an einem Familienunternehmen. Man hat immer den Rückhalt, man ist nie ganz allein. Es wird nicht immer jede Entscheidung richtig sein. Es sollten die meisten Entscheidungen richtig sein, aber das ist auch angenehm bei uns. Wir haben eine gute Streitkultur, wir sind nicht immer einer Meinung, aber es ist auch so, dass man einander Rückhalt gibt, auch wenn eine Entscheidung vielleicht einmal nicht die richtige war. Dann ist es auch okay. Und es hilft wirklich viel, wenn einem jemand sagt, du, blöd gelaufen, aber passt schon. Macht ja nichts draus. Und wir machen weiter, weil zu viel in der Vergangenheit oder mit vergangenen Entscheidungen herumzuhadern, bringt eh nichts. Man muss dann schauen, was kann ich ändern und was kann ich besser machen.
Und darum wird die Zukunft wunderbar?
Ich sehe hier, also unserem Team, in unserer Umgebung, aber auch zum Beispiel, wenn ich mit Kakaobauern oder bei Kakaobauern unterwegs bin, ich sehe so viele Talente. Leute, die wahnsinnig was drauf haben, wahnsinnig gescheit sind, wahnsinnig kreativ sind, Dinge verändern. Und das überall auf der Welt, egal wo man ist. Also das ist jetzt nicht etwas, das auf Länder mit tollen Sozialsystemen und guter Bildung beschränkt ist, sondern das ist wirklich überall. Das kannst du im tiefsten Slum finden. Und darum wird die Zukunft wunderbar, weil menschliche Kreativität und menschlicher Spirit ist überall da und lässt sich auch nicht so schnell erdrücken. Auch in China ist das so. Also das erhält irgendwie die Hoffnung an die Menschheit. Irgendwie werden wir es schaffen.
Liebe Julia, danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke, dass du uns mitgenommen hast in eine verrückte und ganz andere Welt von Schokolade, wie wir sie vielleicht bis jetzt gekannt haben. Danke, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr mit dabei wart bis zum Schluss, und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ah. Danke, dass ich da sein habe dürfen. Ehrlich, ich habe vorher gesagt, ich lasse mich überraschen. Ich weiß selten, was ich nachher sagen werde. Und insofern habe ich das eigentlich ganz lässig gefunden, jetzt über Dinge nachzudenken, über die ich jetzt in meinem normalen Alltag jetzt nicht so nachgefragt nachdenke. Und man kommt selber auch irgendwie auf neue Dinge drauf oder irgendwie zum Grübeln. Und das finde ich super, und ich hoffe, es ist euch auch so gegangen, die ihr dazugehört habt, und vielleicht habt ihr was Neues entdeckt, oder ich hoffe jedenfalls, dass ihr einen coolen Tag habt. Und danke vielmals für das Gespräch, Ursula.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer in
beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.